Direkt aus Europa Nummer 337, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute ist Donnerstag, der 15. Januar, 10 nach 8. Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Jochen Spengler.
Also bitte, tu das nicht. Du glaubst, wir leben von dem vielen Geld, das uns die Musikindustrie in die Taschen steckt. Von Taschengeld quasi, aber dieses Taschengeld existiert nicht. Wir leben vom Inhalt deiner Brieftasche oder salopp gesagt deines Portemonnaies. Also bitte gib uns dein Geld. Ich sag schon mal Danke im Voraus.
Und wir sind beim nächsten Thema. Bitte tu das nicht, betteln die Ärzte auf ihrer letzten CD. Die Plattenmillionäre meinen es aber ironisch, wenn sie singen, dass sie das illegale Herunterladen ihrer Musik aus dem Internet ganz arm mache. Denn dass das traditionelle Geldverdienen in der Branche, der Musikbranche, dass das ganze Geschäftsmodell heute nicht mehr funktioniert, das liegt weniger am illegalen Herunterladen, sondern eher daran, dass das traditionelle Geschäftsmodell der Musikindustrie nicht mehr funktioniert, weil nämlich die Musik heute ohne Qualitätsverlust digital kopierbar ist und dass der weltweit größte Online-Musikhändler Apple vor einer Woche bekannt gegeben hat, dass man die Musik in seinem Internetshop künftig ganz ohne Kopierschutz kaufen kann. Maximilian Schönherr erklärt uns das.
Musik war früher auf Schallplatten und Tonbändern gespeichert. Das deutsche Gesetz lässt Kopien im familiären Umfeld und unter Freunden ausdrücklich zu, denn es beruht auf der Annahme, dass jede Kopie schlechter ist als das Original. Die Musik einer Schallplatte, die man auf Kassette kopiert, von der Kassette wieder auf eine andere Kassette, klingt mit jeder Kopie dumpfer und irgendwann versinkt sie im Rauschen. Die Lage änderte sich kaum, als Anfang der 1980er Jahre Musik erstmals auf einem digitalen Datenträger, der CD, ihre Massenverbreitung fand. Denn obwohl die CD deutlich besser klingt als die Schallplatte, fällt bei einer Kopie der CD auf Kassette die Qualität ab. 10 Jahre später, Anfang der 90er, entstand ein neues Wort, ein Hasswort der Musikindustrie, brennen. Sagt der Freund zum Freund, tolle Musik, kannst du mir die mal eben brennen? Heißt übersetzt, kannst du mir mit Hilfe deines Computers zu Hause aus einer CD 2 machen. Die gebrannte war so gut wie das Original. Die Kopie der gebrannten übrigens auch. Null Verlust. Kopier Nirvana für die Verbraucher, Verluste für die Musikindustrie. Doch das war erst der Anfang. Jeder einfache Computer zu Hause fasste die Musik von Hunderten von CDs. Und wenn man schon so viele tolle Songs auf der eigenen Festplatte hatte, warum nicht gleich übers Internet andere daran teilhaben lassen? Das dachte sich auch ein junger Programmierer und gründete Napster, die erste Musiktauschbörse, wobei Tausch eigentlich Klonen bedeutet. Der eine hat die kompletten Beatles auf seiner Festplatte, der andere die Rolling Stones. Nach einigen Stunden haben beide die kompletten Beatles und die kompletten Rolling Stones auf ihren Festplatten. So um das Jahr 2000 herum hatte weltweit jeder musikinteressierte Internetnutzer seine Musikbibliothek verhundertfacht, bis ein Gericht dem globalen kostenlosen Plattenladen den Hahn abdrehte. Die Musikindustrie befand sich wegen Napster im Schock und im Streit darüber, wie es weitergehen soll mit dem Internet. Sie würden sich heute noch streiten, wäre vor 5 Jahren nicht der kalifornische Computerhersteller Apple dahergekommen und hätte den iTunes Music Store eröffnet. Das war im Grunde eine Webseite, hinter der der erste große Internetplattenladen entstand. Alle großen amerikanischen Musikhersteller waren zähneknirschend mit an Bord. In den Folgejahren konnte sich kein Label dem Erfolgsmodell iTunes entziehen und sein eigenes Süppchen kochen. Jeder Song kostete 99 Cent und konnte per Bankeinzug oder Kreditkarte übers Internet gekauft werden. Allerdings zwang die Musikindustrie Apple damals zu einer Bremse gegen das hemmungslose Kopieren so gekaufter Musik. Diese Sperre heißt Digitales Rechtemanagement oder DRM. Letzte Woche gab Apple nun bekannt, die Preisbindung im iTunes Store aufzugeben. Es wird also auch billigere und teure Titel geben und den Kopierschutz fallen zu lassen. Nur ein digitales Wasserzeichen soll in alle Ewigkeit sagen, dieser Song wurde von dir gekauft. Wehe, du gibst ihn weiter.
Maximilian Schönherr über die Entwicklung der Musikbranche im Zeitraffer. Eine Entwicklung, die der ehemalige Chef von Universal Musik Deutschland, Tim Renner, selbst miterlebt und auch zu Papier gebracht hat in seinem Buch Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm. Tim Renner hat Bands wie Element of Crime, Tokotronic oder Rammstein betreut. Er ist heute Chef des unabhängigen Labels Motor Musik, jetzt in Berlin am Telefon. Guten Morgen, Herr Renner.
Guten Morgen, Springer.
Herr Renner, für die Verbraucher ist es toll, jederzeit einzelne Stücke kaufen zu können, gezielt sie vorher zu hören. Aber Farin Urlaub von der Band Die Ärzte, die wir eben gehört haben, hat neulich in einem FAZ-Interview gesagt, der schlaue Apple-Chef hat mit seinem iPod ganz schlechte Bedingungen für Künstler zur Norm gemacht. Total unfair und schlimmer als manche Labels in den 80er Jahren. Hat Farin Urlaub recht?
Farin Urlaub versucht damit zu thematisieren, dass Apple die Konsumenten zu Apple zwingt. Der Kopierschutz wurde ja nicht, wie eben in Ihrem Bericht gesagt, nur von der Industrie gefordert, sondern von Apple auch sehr gern gemacht. Denn wenn Sie bei Apple iTunes in der Vergangenheit runtergeladen haben, konnten Sie die Titel eigentlich nur über einen iPod nutzen. Und da iTunes dazu da war, den Verkauf von iPods anzuheizen, war das natürlich auch gewollt.
Aber das ist ja jetzt nicht mehr gewollt. Das Ende des Kopierschutzes ist ja da.
Das Ende des Kopierschutzes ist da, weil Herr Jobs mittlerweile den iPod nicht mehr primär über Musik, sondern zunehmend über Video verkauft. Die meisten iPods sind heutzutage videotauglich.
Ist das Ende des Kopierschutzes eine Aushebelung des Urheberrechts?
Das Ende des Kopierschutzes ist keine Aushebelung des Urheberrechts. Das Urheberrecht sieht die Kopie zu, wie in Ihrem Beitrag ja schon festgestellt. Allerdings ist das Aussetzen des Kopierschutzes eine Erleichterung für jeden, der dieses Urheberrecht umgehen will, in seine Intention. Das stimmt schon.
Wovon leben die Musiker dann künftig?
Die Musiker leben heute schon aus einer Mischung zwischen Plattenverkauf, CD-Verkauf, Downloadverkauf, Live-Auftritten und Merchandise. Da hat sich das Geschäftsmodell für den Musiker schon maßgeblich gedreht. Aber das ist eine Entwicklung, die spielt sich schon über 10 Jahre ab.
Aber die CD-Einnahmen brechen sozusagen mit dem Ende des Kopierschutzes endgültig weg, das kann man sagen.
Das würde ich nicht sagen, denn dieselbe Musikindustrie, die jetzt weint, hat ja den Kopierschutz auf der CD schon lange aufgegeben, weil sie gemerkt hat, dieser Kopierschutz ist eine Chimäre. Jeder Kopierschutz ist ziemlich leicht umgehbar, weil sie gleichzeitig den Schlüssel mitliefern müssen. Das ist wie ein Morsecode, wo sie gleichzeitig eben halt das Morsealphabet mit dazugeben. Den kann dann wirklich jeder lesen. Und Sie werden es selbst erlebt haben, bei CDs, die Sie früher gekauft haben, die Kopierschutz hatten, der Kopierschutz war wirklich leicht knackbar.
Diese Entwicklung, die wir jetzt erleben, ist die für Sie positiv oder negativ?
Ich bin da ganz pragmatisch. Ich sehe eigentlich erstmal die Chancen vorne und nicht die Gefahren. Die Chance besteht doch jetzt, dass Sie als Verbraucher weniger negative Erfahrungen haben, wenn Sie legal Musik downloaden. Es ist doch extrem frustrierend, wenn Sie etwas gekauft haben und Ihr Sohn nicht und Sie merken, das, was Sie gekauft haben, ist schlechter als das, was Ihr Sohn, naja, sagen wir mal, halb legal erworben hat im Internet und dafür nichts gezahlt hat. Heutzutage haben Sie bei so einem Store, bei so einem Shop wie Apple iTunes eine viel höhere Benutzerfreundlichkeit als bei irgendwelchen illegalen Websites und Sie haben aber eine Qualität, weil kein Kopierschutz mehr drauf ist, die ist genauso gut wie das illegale Gut. Also insofern endlich wieder ein Kaufargument.
Und was ist positiv für die Musiker? Gibt es da was Positives?
Das ist am Endeffekt positiv für die Musiker. Für die Musiker ist in der Tat das Schlechteste, was passieren kann, dass die Musikindustrie auf eine illegale Bedrohung damit reagiert, indem sie den legalen Käufer bestraft. Und damit treibt sie ja den legalen Käufer irgendwann in die Illegalität. Sie macht das Legale ja uninteressant. Wenn das Legale so gut oder besser ist als das Illegale, dann wird mehr gekauft. Und das nutzt am Ende des Tages den Musikern auch.
Also Sie sehen diese Entwicklung auch letztlich für die Musiker und die Musikindustrie nicht als sozusagen Untergangsszenario?
Nein. Auffälligerweise, und Sie haben ja vorher auch zu Recht die Ärzte gespielt, sind die Musiker ja da die ganze Zeit anderer Meinung als die Musikindustrie. Musiker, die ihr eigenes Label betreiben, wie zum Beispiel die Ärzte, die haben gar keinen Kopierschutz. Die hatten keinen Kopierschutz auf der CD, als das noch verbreitet war, und die haben auch keinen Kopierschutz im Netz benutzt. weil Musiker meist der Meinung sind, Musik muss vor allen Dingen eins sein, leicht zu beschaffen und gut zu hören, und natürlich wollen sie dabei auch was verdienen, aber sie wollen den Kunden nicht behindern. Das ist eine blöde Idee der Industrie gewesen.
Der Musikmanager Tim Renner im Deutschlandfunkgespräch. Danke, Herr Renner, für das Gespräch.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind 2008 so stark gestiegen wie seit 14 Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag die Inflationsrate bei durchschnittlich 2,6%. Höher war die Jahresteuerung zuletzt im Jahr 1994 mit 2,8%. Hauptgrund für den aktuellen Wert waren vor allem höhere Preise für Energie und Lebensmittel.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Morgen. An dem Film, der heute in die Kinos kommt, war vieles umstritten. Der Drehort, der Hauptdarsteller, die Darstellung. Die Rede ist von Operation Walküre mit Tom Cruise. Michael Marek hatte Gelegenheit, noch mit dem letzten Augenzeugen des Anschlags zu sprechen, und er hat auch den ältesten Sohn des Attentäters getroffen, Berthold Graf von Stauffenberg, damals noch ein Kind. Hier sein Bericht.
Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt.
20. Juli 1944. Klaus Graf Schenk von Stauffenberg scheitert mit seinem Attentat auf Adolf Hitler. Noch in der gleichen Nacht wird Stauffenberg hingerichtet. Das NS-Regime nimmt seine Familie in Sippenhaft, darunter den ältesten Sohn Berthold. Oppenweiler, 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Ein schmuckloses Dörflein, knapp 4.500 Einwohner. Auf der Bundesstraße drängeln sich die Pkw und Lkw dicht aneinander. Hier lebt Berthold Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, der Sohn des Hitler-Attentäters. 1934 wurde er in Bamberg geboren. Das Elternhaus war kulturell aufgeschlossen und vom Sanftmut der Mutter geprägt, erinnert sich der heute 74-Jährige. Was seinen Vater während der NS-Zeit innerlich bewegte, das habe er nie wirklich gewusst. Aber der Vater sei immer warmherzig gewesen, erzählt der Stauffenberg-Sohn.
Wir sind aufgewachsen wie andere Kinder in der Klasse ja auch. Ja, das heißt also, irgendwo waren wir natürlich auch als kleine Nazis aufgewachsen. Ja. Meine Mutter hat das nicht gefördert, aber sie hat aus guten Gründen nichts dagegen gesagt, ja, denn sonst hätte sie sich und damit natürlich auch meinen Vater verdächtig gemacht. Alles andere wäre bei der Kriminelle leichtsinnig gewesen und hätte nichts gebracht.
Der Stauffenberg, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Der fiel mir natürlich sofort auf, weil er die Augenklappe getragen hat.
Kurt Salterberg gehörte 1944 zum Führerbegleitbataillon in der sogenannten Wolfschanze. Hier in der ostpreußischen Kommandozentrale erteilte Hitler seinen Untergebenen militärische Befehle. Der heute 85-jährige Salterberg ist der letzte noch lebende Augenzeuge des Stauffenberg-Attentats.
Und hatte dann die Aktentasche, aber das war nichts Auffälliges, das war ganz normal. Ich wusste aber nicht, wer er war, ich wusste den Namen nichts. Und ich brauchte ihn ja auch nicht zu kontrollieren, weil er in Verbindung mit Keitel kam.
Wilhelm Keitel war Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.
Und wir haben nur kontrolliert, nur einen Personalausweis. Keine Gepäcksachen, keine Waffen, kein gar nichts. Also wenn deiner gekommen wäre, hätte ein Maschinengewehr im Rücken, ja, den hätte ich durchgelassen. Da hatte ich keinen Auftrag für. Ich sage nachher immer, die Bewachung war so hundertprozentig, war das gar nicht.
Trotzdem gelingt es Stauffenberg nicht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Der Grund dafür, die Lagebesprechung am 20. Juli findet nicht wie vorgesehen in einem Bunker statt, sondern wird in eine Baracke verlegt.
und die war mit anderthalb oder zwei Schichten Ziegelstein, vielleicht war die ummauert. Stärker wurde die nicht geschützt. Und die Fenster waren offen. Dadurch hat sich der Druck sofort verteilen können. Und dadurch auch die wenigen Verletzten. Wenn das jetzt in einem festen Bunker gewesen wäre, mit festen Steinen, festen Wänden, dann hätte der Druck ja nicht ausweichen können. Dann wäre es schlimmer geworden.
Für den 10-jährigen Stauffenberg-Sohn steht die Welt Kopf. Der nationalsozialistische Rundfunk meldet, dass ein Attentat verübt wurde, aber Hitler hat überlebt. Als Berthold davon hört, haben Wehrmachtsoffiziere seinen Vater bereits standrechtlich erschossen.
Ich habe von dem Attentat erfahren durchs Radio, aber ohne Namen. Und als die Erwachsenen gemerkt haben, ist ja da jemand ins Radio, da haben sie es versucht, uns daran zu hindern. Mein nächster Jüngerin wurde nicht. Dann hat es am nächsten Tage meine Mutter uns beiden gesagt, ja, dann war noch zu klein, dass es mein Vater gewesen ist. Und es war Schock und totale Verwirrung. Wie konnte er nur auf den Führer? Aber eines weiß ich ganz bestimmt, ich habe ihn deswegen nie für einen Verbrecher gehalten. Aber da hatte ich natürlich ein Dilemma.
1956 geht der junge Stauffenberg zur Bundeswehr, um später Offizier zu werden. Ob er mit seiner Karriere den Geist seines Vaters habe weitertragen wollen?
Ich denke an für sich nicht in so hohen Kategorien. Ja. Natürlich wollte ich der Familie, einschließlich meines Vaters, Ehre machen und etwas für die Öffentlichkeit tut. Das ist bei uns Tradition, das stimmt.
Der Medienrummel um seinen Vater sei ihm immer fremd geblieben. Und als Experte in Sachen Widerstand habe er sich nie gesehen, sagt Stauffenberg.
Ich habe das, was er getan hat, immer für nicht legal, aber legitim gehalten. Ich muss natürlich auch zugeben, da formell war er ein Hochverräter. Aber ich war immer der Meinung, dass er zwar nicht für den damaligen Staat, aber für Deutschland sein Leben gegeben hat. Und darauf habe ich keinen Widerspruch gesehen.
Michael Marek über die Erinnerungen von Zeitzeugen an das Stauffenberg-Attentat.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Ihre Wege haben sich zwar nicht direkt gekreuzt, viele Jahrzehnte sind zwischen dem Tod des einen und der Geburt des anderen vergangen. Gleichwohl ist der Dirigent Kurt Masur mehrfach in seinem Leben in Felix Mendelssohn Bartholdys Fußstapfen getreten. Als Gewandhauskapellmeister, als Lehrer an der von Mendelssohn gegründeten Musikhochschule in Leipzig, die nach dem Komponisten benannt ist, und als Präsident der internationalen Felix Mendelssohn Bartholdy Stiftung. 2009 ist Mendelssohn-Jahr, der 200. Geburtstag steht vor der Tür. In der Berliner Staatsbibliothek wird heute eine Ausstellung über den Komponisten eröffnet, der auch ein begabter Maler, ein Aquarellist war und nicht nur zur Freude der Musikwissenschaftler in seinen 38 Lebensjahren rund 6000 Briefe geschrieben hat. Berlin, Leipzig, Düsseldorf, das waren seine wichtigsten Stationen. Das geliebte England, wo Felix genauso berühmt war wie in Deutschland. Mendelssohn ist überhaupt viel unterwegs gewesen und hat seine Reiseeindrücke musikalisch verarbeitet, etwa zur Hebriden-Ouvertüre, zur schottischen Sinfonie oder zur italienischen. Über Felix Mendelssohn Bartholdy wollen wir im Folgenden mit Professor Kurt Masur sprechen, den ich vor der Sendung auf seine Kindheit angesprochen habe. In der Nazizeit wurde Mendelssohns Musik öffentlich nicht gespielt. Das Mendelssohn-Denkmal vor dem neuen Gewandhaus ließen die Nazis 1936 abreißen. Ich habe Kurt Masur gefragt, wie er Mendelssohns Musik überhaupt kennengelernt hat.
Ja, als meine Klavierlehrerin, die ich mit 10 Jahren dann bekam, ich spielte schon ein bisschen autodidaktisch, als sie mir mal Noten von Mendelssohns Liedern ohne Worte mitbrachte und sagte so, schau dir das mal an, aber du musst die Fenster zumachen, weil die Musik verboten ist. Da war natürlich für mich bereits der Anreiz, den so jeder junge Mensch hat, verboten, das ist irgendwie ein Nervenkitzel. Und ich habe mich damit dann zum ersten Mal beschäftigt. Es ist unterschwellig natürlich immer wieder über Mendelssohn gesprochen worden. Der berühmte Hochzeitsmarsch ist nie vergessen. Und es wurde darüber gesprochen, dass natürlich in der Nazizeit vieles auf dem Index stand, was verboten oder nicht gerne gehört werden wollte. Das betraf ja im künstlerischen Bereich auch andere Komponisten, aber auch Literaten und so weiter.
Welchen Eindruck hinterließ diese Entdeckung Mendelssohn bei Ihnen?
Ja, wissen Sie, für mich war das kein Unterschied zu Klavierwerken von allen anderen Komponisten. Es war halt eine musikalische Sprache, die eine Form brachte, die niemand vorher gekannt hat. Also Lieder ohne Worte auf dem Klavier ist ja schon Widerspruch an sich. Natürlich war es so, dass man aufwuchs in einem, nun wie soll ich sagen, in einem Kreis von Menschen, die wussten, dass gewisse Dinge nicht erwünscht waren im sogenannten Dritten Reich, dass ich würde sagen, mein Vater vielleicht versucht hat, damit einzudämmen, dass er gesagt hat, Junge, wenn du mal anderer Meinung bist und du merkst, die anderen denken was anderes, dann sei lieber nicht, dann halte deine Schnauze, hat er so freundlich gesagt.
Herr Masur, Felix Mendelssohn-Bartholdy stammte aus einer jüdischen Familie. Er wurde allerdings protestantisch erzogen. Welche Rolle spielte für ihn Judentum und Protestantismus?
Ich glaube nicht, dass für Mendelssohn da irgendeine Trennung war. Denn seine Musik und auch die Werke, mit denen er sich beschäftigt hat, die Walpurgisnacht, die Matthäus-Passion, die er ja wieder aufgeführt hat, als er 20 Jahre alt war, die Bachsche Matthäus-Passion, die vergessen war. Dann die Komposition des Paulus und des Elias beweisen eigentlich, auch natürlich des Lobgesanges, beweisen, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Aber er hat auf der anderen Seite mit seinem Hauptwerk Elias bewiesen, dass es ihm in der Hauptsache darum ging, die Menschen zu vereinen und auch den Unsinn von Religionskriegen zu zeigen.
Herr Masur, der amerikanische Pianist Charles Rosen hat geschrieben, Mendelssohn sei der Erfinder des religiösen Kitsches in der Musik. Wird Mendelssohn unterschätzt?
Er wird unterschätzt. Das ist außer Frage. Das hat mit dem Nazireich gar nichts zu tun, denn er wurde ja in anderen Ländern, zum Beispiel Amerika oder England, er wurde ja weiter gespielt. Aber es blieb etwas, was seltsam war. Das wäre bei Schumann so gewesen, es war auch ein bisschen am Anfang, man kannte die Träumerei und meinte, dass Schumann überhaupt ein Träumer gewesen sei. Und bei Mendelssohn kannte man den Sommernachtstraum, Ouvertüre zuerst, bis man dann auch einige Kenner entdeckten, dass er mit 16 Jahren, also ein Jahr vor der Sommernachtstraum, Ouvertüre, bereits eins der Meisterwerke der klassischen Kammermusik geschrieben hat, nämlich das Oktett. Die Bedeutung von ihm wurde immer wieder heruntergemindert und das kann nicht verwundern. Wenn wir uns heute vorstellen, dass die italienische Symphonie zur gleichen Zeit entstanden ist wie Berlioz' fantastische Symphonie, das sind zwei Welten. Das ist also das Gefühl, man ist in einem anderen Jahrhundert. Also seine klassizistische Grundhaltung hat er ja nie aufgegeben. Dass er dann später, zum Beispiel auch in der schottischen, eine Sprache gefunden hat, die, man kann gut sagen, auch Wagner inspiriert hat, ist außer Frage. Ich habe immer den Witz gemacht, wenn man den Sturm des ersten Satzes von der schottischen Sinfonie sich einmal anhört, dann hätte Wagner genügt, wenn er nur das Hornthema aus der Holländer Ouvertüre hineingesetzt hätte und es wäre eine gleiche Musik. Bam, 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 papi. Aber das Meer hatte Mendelssohn schon geschaffen.
Herr Masur, Sie haben Richard Wagner eben genannt. Wieso hat Felix Mendelssohn-Bartholdy keine Opern geschrieben? Wagner war Altersgenosse.
Ja, ich glaube, dass Mendelssohn angefangen hat mit der Oper. Sie wissen ja, der Onkel aus Boston ist gerade erst wieder entdeckt worden. Für ihn war Liebe nicht vordergründig erotisch. Für ihn war Liebe etwas Ähnliches wie Schwester-Bruder-Liebe, was sicherlich auch mit seiner tiefen Bindung zu seiner Schwester zusammenhing. Es war eine geistige Ebene, eine Seelenverwandtschaft, die er versuchte darzustellen und die eigentlich er versucht hat, für die ganze Welt erlebbar zu machen.
Herr Masur, wir sprachen eben über das Dritte Reich. Wie ist die DDR mit Felix Mendelssohn-Bartholdy umgegangen?
Die DDR ist sehr sorgfältig mit ihm umgegangen. Wir haben ja in den 70er Jahren ein großes Mendelssohn-Fest in Leipzig gehabt. Wir haben damals sehr vieles neu entdeckt. Die Jugendsymphonien sind von uns zum ersten Mal im Gewandhaus sämtlich aufgenommen worden auf Schallplatte. Die ersten Briefe Mendelssohn wurden veröffentlicht. Da habe ich also wirklich ein paar hübsche Begegnungen auch gehabt, zum Beispiel mit unserem damaligen Oberbürgermeister. Der sagte, Herr Masur, ich habe gerade die Briefe Mendelssohns an den Rat der Stadt gelesen. Jetzt weiß ich erst, wie freundlich Sie mir immer schreiben. Das sind Dinge, die dann plötzlich im Alltag eine Rolle spielten und plötzlich auch Mendelssohn wieder in den Vordergrund rückten. Es war trotzdem nicht abzuwenden, dass er, selbst wenn er überall gespielt worden ist, woanders, dass man ihn ein bisschen, naja, in die zweite Reihe. Das war das Publikum, das waren aber auch die Musikkritiken, die nach seinem Tod nicht mehr so geschwärmt haben. Da war eben der neuere Berlioz, da war Richard Wagner da. Und das Kuriose, das hatte ich ja schon genannt, war ja, dass die italienische Symphonie von Mendelssohn zur gleichen Zeit erschienen ist wie Berlioz' fantastische Symphonie. Das wirkt wie ein Anachronismus.
Wie gegenwärtig ist Mendelssohn heute in Leipzig?
Sehr gegenwärtig. Immer mehr gegenwärtig. Und wir sind eigentlich glücklich darüber, dass Bachfest ohne Mendelssohn gar nicht mehr denkbar ist. Weil wir alle wissen, dass er derjenige war, der Bach wieder zum Leben erweckt hat, mit seiner Aufführung der Matthäus-Passion.
Und für das Gesamtwerk gilt der Wahlspruch des Gewandhauses: Wahre Freude ist eine ernste Sache, res severa verum gaudium.
Ja, wir haben, glaube ich, in den letzten paar Jahren so viel mal das Orkett gespielt, und zwar Gewandhausquartett mit dem Quartett der New Yorker Philharmoniker, Gewandhausquartett in Tokio. In Tokio das Oktett mit nur japanischen Streichern. Und eigentlich überall immer wieder die Werke, von denen wir sagen, es sind Meisterwerke, die heute gar nicht mehr weggedacht werden können.
In den Informationen am Morgen hörten Sie ein Gespräch mit dem Dirigenten Kurt Masur. Und bis zu den Nachrichten folgt nun eines der Mendelssohnschen Lieder ohne Worte für Klavier.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 336. Österreich ist eine Bundesrepublik, die aus 9 Bundesländern besteht. Eins davon ist Wien. Die zweitgrößte österreichische Stadt ist die Landeshauptstadt der Steiermark. Sie liegt 180 Kilometer südsüdwestlich von Wien, 200 Kilometer ost-südöstlich von Salzburg. 190 Kilometer nord-nordwestlich von Graz liegt die drittgrößte österreichische Stadt, die Landeshauptstadt des Bundeslands Oberösterreich. Zusammen mit der Hauptstadt von Litauen ist Linz dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt. Vor 2 Jahren war das Hermannstadt. Linz liegt an der Donau und hat 200.000 Einwohner. Nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich 1938 ist Linz eine Industriestadt geworden. Der wichtigste Arbeitgeber ist immer noch ein Stahlkonzern mit mehr als 40.000 Beschäftigten. Es gibt keine Barockschlösser und keine historischen Bauten. Linz ist eine junge Stadt ohne lange Geschichte und war im 19. Jahrhundert eine kleine Provinzstadt. Aber Hitler ist da zur Schule gegangen. Er wollte aus dieser Stadt die Kulturhauptstadt des Deutschen Reichs machen. Dort sollte die größte Kunst- und Gemäldegalerie der Welt gebaut werden. Und da, wo immer noch das Linzer Schloss steht, sollte eine Art großer Bauernhof errichtet werden, in dem Hitler seinen Lebensabend verbringen wollte. Für die meisten Österreicher ist Linz eine langweilige Provinzstadt, die viele verachten, und wegen der vielen Industrie gilt Linz auch als schmutzige Stadt. Außerhalb von Österreich denkt man bei Linz vielleicht daran, dass dort die Enz in die Donau fließt und dass Deutsche, die 1945 von den Tschechen aus Nordböhmen vertrieben wurden, in einem Stadtteil, den sie Neugablonz nannten, die Gablonzer Glasschmuckindustrie weiterführen. Das bekannteste Exportprodukt ist aber die Linzer Torte. Wer sie erfunden hat, weiß man nicht, und was an Zutaten drin sein muss, steht auch nicht fest. Einig ist man sich nur, dass entweder Mandeln oder Haselnüsse im Teig sein müssen. Man erkennt sie an einem Gitter aus Teig unter dem Johannisbeermarmelade aus roten Johannisbeeren dieser Torte ihren typischen Geschmack gibt. Sie wird von 10 oder 12 Konditoren in der ganzen Stadt gebacken und einer von ihnen verkauft in seiner Konditorei etwa 80.000 Linzer Torten im Jahr. Ein Karikaturist, der in Linz geboren ist und auch in Deutschland ziemlich bekannt ist, weil er oft Karikaturen für die größte deutsche Illustrierte zeichnet, hat mehrere Jahre in Wien und in Salzburg gelebt, ist aber Anfang der 80er Jahre wieder nach Linz zurückgekehrt. Er empfindet die Stadt als geradlinig und das mag er an ihr. Er hat gesagt, wenn man die Augen offen hält, sieht man vieles, was einem da nicht gefällt, aber insgesamt hat er da schon 25 Jahre verbracht und hat nun vor, da zu bleiben. Alle Züge, die von Wien nach Westen fahren, halten in Linz, aber wer da nicht beruflich hin muss, bleibt meist im Zug sitzen und fährt weiter. Viele scheinen das Gefühl zu haben, man müsste eine Entschuldigung haben, um zum Beispiel aus dem Intercity-Express Nummer 22 von Wien-Westbahnhof nach Dortmund in Linz auszusteigen. 2009 sind in Linz mehr als 200 Projekte geplant und dafür ist ein Schweizer zuständig. Er meint, zu einer europäischen Kulturhauptstadt gehört, dass man ihre Begegnung mit der europäischen Geschichte darstellt. Das bedeutet für Linz, dass man die Zeit des Nationalsozialismus nicht verschweigt, sondern ganz offen darstellt. Deshalb zeigt schon seit September 2008 eine Ausstellung im Schlossmuseum die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Linz verändert sich. Aus einer Stadt des Stahls ist eine kulturell interessante Stadt geworden. Eine große Sammlung von Gemälden der klassischen Moderne findet man in einem neuen Museum, dessen nachts leuchtende Hülle schon zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Und was den Umweltschutz angeht, ist Linz keine staubige, graue Stadt mehr, sondern leistet mehr als fast alle anderen Landeshauptstädte in ganz Österreich. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 336. Danke.